Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks aus Warschau. Heute ist Samstag, der 18. Januar. Am Mikrofon begrüßt Sie Jakub Kukla. Herzlich willkommen zu den Themen der Woche aus Warschau. Wir wollen die wichtigsten politischen Ereignisse kommentieren und zusammenfassen. Unser Gast ist heute Patryk Szostak, Pressesprecher und Kommunikationsleiter des Pilecki-Instituts in Berlin. Guten Tag.
Ja, hallo Herr Kukla.
Da wir uns heute zum ersten Mal in diesem Jahr hören, treffen, wünsche ich Ihnen alles Gute für das Jahr 2025.
Ja, das wünsche ich Ihnen und unseren Zuhörern und Zuhörern auch. Das Jahr ist immer noch relativ jung.
Genau. Und gibt es irgendwelche Anzeichen dafür, dass 2025 ein ruhigeres Jahr sein wird als das Jahr 2024?
Nein, kurz geantwortet.
Okay.
Also es ist nach den letzten Wochen und Monaten, ja, nicht zuletzt die Trump-Wahl, aber nicht nur, kann man nun vieles über dieses Jahr sagen oder zumindest prognostizieren, aber das stimmt nicht, dass es ruhig wird.
Über die Situation in den Vereinigten Staaten und den Einfluss der Situation auf die transatlantischen Beziehungen werden wir noch sprechen. Schauen wir aber auf das Jahr 2024. Welche Ereignisse aus den vergangenen 12 Monaten würden Sie als besonders wichtig einstufen?
Also gut, die Trump-Wahl haben wir schon kurz erwähnt. Dann natürlich auch noch die Situation in Europa, in Deutschland. Wir haben halt Neuwahlen. In Frankreich auch, wo es nicht gelungen ist, also erstmal die Wahl in Frankreich und dann ist es ja nicht gelungen, eine stabile Regierung aufzubauen. Dann natürlich auch noch die ganze Situation im Nahen Osten. Israel, Hamas, Hezbollah, Libanon. Also das ist ja auch ein ständiger Krisenherd sozusagen. Und jetzt noch die Nachricht von zuletzt, dieser Ceasefire-Deal, der wohl da geregelt wurde zwischen Israel und Hamas. Ja, auch die Waldbrände in Los Angeles. Gut, das war mehr schon im Neujahr zwar, aber man könnte sie eventuell auch noch zu den großen Events 24 dazuzählen. Ich weiß nicht, ob ich da nicht noch was vergessen habe. Also es war definitiv ein Jahr, wo die allermeisten Regierungen, der Regelfall war, dass die Regierungen sich nicht an der Macht halten konnten. Das gilt auch für Länder wie Südafrika, teils auch Indien, wo so Modi zwar keine Macht halten konnte, aber ein viel schlechteres Ergebnis erreicht hat als erwartet. Und das war, glaube ich, auch eine starke Tendenz, die sich durch das Jahr 24 gezogen hat.
Auf jeden Fall.
Habe ich noch was vergessen?
Vielleicht, auf jeden Fall war das aber ein sehr turbulentes Jahr und wie es aussieht, wird 2025 nicht ruhiger. Zehntausende Besucher werden auf der National Mall in Washington erwartet, um bei der Amtseinführung von Donald Trump morgen dabei zu sein und das trotz voraussichtlich eisiger Temperaturen und strengster Sicherheitsvorkehrungen. Beginnt morgen eine neue Etappe in den transatlantischen Beziehungen?
Ich würde sagen, jein. Also in dem Sinne jein, dass wir mehr als einen Vorgeschmack schon in der Zeit zwischen 2016 und 2020 erhalten haben. Und selbst die Biden-Zeit, wenn man ja mal ganz ehrlich ist und genauer hinschaut, natürlich war das ein Versuch des Wiederaufbaus traditioneller transatlantischer Beziehungen. Aber auch diese fanden schon unter anderem Vorzeichen statt als vorher. Hier sei nur mal der Inflation Reduction Act genannt, der eigentlich auch häufig als protektionistische Industriepolitik interpretiert wurde, gerichtet gegen europäische Firmen oder vielleicht nicht so sehr gegen europäische Firmen, aber gegen eher europäische Investitionen. Und von daher, also man kann jetzt nicht sagen, dass das eine krasse Zäsur darstellt. Aber auf der anderen Seite kann man sich auch vorstellen, dass das Ganze jetzt natürlich sehr viel weiter geht. Darüber können wir uns ja gleich noch unterhalten, aber das ist jetzt, also allein schon von der Wahrnehmung her, ist das natürlich jetzt schon eine neue Situation, weil 2016 viele auch als einen kleinen Hustanfall der Geschichte wahrgenommen haben. Mit dem Trump-Sieg, mit dem Brexit und so weiter und so fort. Aber ein kurzer Hustanfall, nachdem aber alles wieder zur Normalität zurückkehren wird, weil die Leute sehen werden, dass es sich sozusagen nicht lohnt. Und diese Hypothese, diese Intuition, die wurde jetzt widerlegt. Das heißt, Trump ist dann ganz in seinem Element. Und er ist natürlich jetzt auch mit einer ganz anderen Herangehensweise im Amt. Das merkt man ja schon nach den auch in den letzten Wochen. Er ist auch nicht mehr umgeben von Vertretern des klassischen republikanischen Establishments, wie bei seiner ersten Amtszeit, sondern er ist von Magerleuten, von Ja-Sagern sozusagen umgeben, aber auch von ganz neuen Alliierten und Koalitionen, zum Beispiel mit den Tech Bros und Silicon Valley. Von daher, also beide Antworten sind möglich.
In der neuen Situation gibt es aber auch alte Töne, zum Beispiel über Grönland. Nach dem Panama-Kanal möchte Donald Trump nun auch erneut die Kontrolle über Grönland haben. Das hat er schon in seiner ersten Amtszeit angekündigt. Zitat: Im Interesse der nationalen Sicherheit und der Freiheit in der Welt sind die USA der Ansicht, dass der Besitz und die Kontrolle von Grönland eine absolute Notwendigkeit sind. Zitat Ende. Wie sind solche Aussagen zu bewerten?
Naja, also es ist Grönland, Panama und dazu sollten wir auch noch Kanada und Mexiko zählen. Er hat ja auch in einem Tweet schon erwähnt, dass man möglicherweise den Gulf of Mexico in Gulf in America umbenennen sollte. Und Trudeau, noch vor seinem Rücktritt, nannte er einen Gouverneur von Kanada, genau. Und den 51. Staat. Ich denke, man muss zwei Sachen trennen. Die geopolitische Dimension und Bedeutung. Und da kann man schon sagen, dass Grönland da eine große Bedeutung spielt, wenn man sich anschaut, wo es auch liegt. Gerade auch im Kontext eben des geopolitischen Wettkampfs gegen Russland, gegen China. Das andere ist aber die Form und die Ankündigung an sich. Es ist was anderes zu sagen, Grönland hat für uns eine große Bedeutung. Wir möchten mehr darauf setzen, vielleicht auch unsere militärische Präsenz erhöhen. Es ist was anderes, in einen Diskurs einzutreten, der ja bislang gerade per se von den Staaten und auch Europa oder grundsätzlich den westlichen Verbündeten kritisiert wurde. Also als Ablehnung der regelbasierten Ordnung, als Ablehnung eines geopolitischen Dschungels, wo das Recht des Stärkeren gewinnt und dominiert. Manche haben das ja fast schon zu Putins Ankündigungen und Ansagen damals bezüglich der Krim und der Ukraine verglichen. Deswegen sorgt das für so viel Unmut und Verwunderung.
Sie haben auch Silicon Valley genannt. Sind die geplanten Änderungen von Meta Faktenchecker abzubauen nicht alarmierend? Mark Zuckerberg scheint auf einen Kurs wie Elon Musk oder Donald Trump eben einzuschwenken. Dabei hat er in der Vergangenheit immer wieder versichert, Meta werde keine Zensur einsetzen.
Das würde ich, also auch als, dass ich sich eifriger Facebook-Nutzer auch in meiner Arbeit, würde ich das irgendwo differenziert sehen. Also ich fand, The Economist hat das interessant auf den Punkt gebracht und hat gesagt, dass die Entscheidung von Zuckerberg feige, aber nicht falsch sei. Und zwar, also das, was natürlich daran verstörend ist, und das möchte ich auch in keinster Art und Weise kleinreden, ist natürlich dieses vorauseilendes Gehorsam was man natürlich jetzt nicht nur seitens Zuckerberg erlebt, sondern auch Jeff Bezos, also die Washington Post, die wenige Tage oder Wochen vor der Wahl plötzlich sich nicht mehr für einen Kandidaten ausgesprochen hat, obwohl sie das in den letzten Dekaden getan hat. Und andere wirtschaftliche CEOs und Bösse. Und in diese Tendenz reiht sich natürlich Zuckerberg ein. Und auch hier wiederum ist es nichts Ungewöhnliches, dass man als CEO, als Besitzer einer Firma oder eines Unternehmens versucht, irgendwie Kontakte mit der Regierung aufzubauen. Das ist ja ganz normal und auch traditioneller Lobbyismus. Aber wir wissen ja auch, dass eben Trump eben höchst transaktionell vorgeht. Das war ja auch schon eben in der ersten Zeit 2016, in der ersten Amtszeit 2016, 2020 zu vernehmen. Und wir wissen auch, dass Trump nicht einfach nur ein klassischer liberaler Politiker ist im Sinne von der Wirtschaftspolitik oder sowas, der jetzt Steuern und Regulierungen für alle wirtschaftlichen Sektoren senken will, um die amerikanische Wirtschaft konkurrenzfähiger zu machen, sondern das ist auch jemand, der, wie gesagt, mehr in so einem autoritären Sinne höchst transaktionell vorgeht, der also auch manchen Firmen dann spezielle Rechte verschafft, dafür, dass er dann deren Unterstützung bekommt. Das ist ja halt diese ganze Ambivalenz auch der Beziehung zwischen Trump und Musk. Und jetzt wird, das ist das eine, was also daran halt stört und Angst macht. Das, der andere Punkt ist aber, und daher auch hier eine gewisse differenzierte Sichtweise, also diese Fact-Checker-Maschinen, ich sage nicht, dass sie vom Prinzip her komplett falsch waren. Das wurde ja nach der Wahl 2016 eingeführt, als Antwort auf Kritik an Fake News und daran, dass die Social Media sich da eben als Plattform auch dafür ausgenutzt wurden. Das ging dann auch ganz zum Teil auch wirklich schon in schlimme Dimensionen über wie in Myanmar, wo Facebook beschuldigt wurde, als Hilfsarm des Genozids agiert zu haben. Aber die andere Sache ist, wie das bislang funktioniert hat. Und da muss man sagen, also es hat häufig auch zur Einschränkung der Meinungsfreiheit geführt. Also gerade auch bei weltanschaulichen, kontroversen Debatten, wie zum Beispiel, wie viele biologische Geschlechter es gibt, wo es häufig keine einfache, simple Antwort gibt und wo deswegen grundsätzlich sollte es genug Raum geben dafür, dass man unterschiedliche Positionen ausdiskutiert. Da war dann Facebook häufig sehr restriktiv. Aber auf der anderen Seite war es manchmal gar nicht so gut und stark dabei, zum Beispiel pro-russische Propaganda oder Guanazi-Seiten zu blockieren. Dieser Mechanismus, der agiert dann manchmal sehr willkürlich. Ich kenne das ja auch bei mir selber, da wurden manche Posts von mir blockiert, ich weiß gar nicht warum. Und insofern, wie gesagt, bei aller Behutsamkeit und auch gewisser Kritik und gewisser Vorängste, die man da haben kann, ob das letzten Endes tatsächlich einen negativen Einfluss haben wird auf Facebook, bin ich mir gar nicht unbedingt so sicher.
Wir werden sehen, wie der neue Mechanismus funktionieren wird, wobei man hinzufügen müsste, dass es sich im Falle von Meta um keine gewöhnliche Firma handelt, sondern um ein Unternehmen, das Einfluss auf hunderte Millionen von Menschen haben kann. Gut, schauen wir jetzt auf Europa. Wie gesagt, ist die Ampelkoalition Geschichte. Bundeskanzler Olaf Scholz hat im Bundestag die Vertrauensfrage gestellt und diese wurde mehrheitlich abgelehnt. Für die Bürger in Deutschland bedeutet das, dass sie früher als eigentlich gedacht eine neue Regierung wählen werden. Wie wichtig ist diese Wahl aus europäischer Perspektive?
Also es ist eine der letzten Wahlen noch in Europa, wo es alles darauf zumindest hindeutet, dass es möglich sein wird, nach der Wahl eine relativ stabile Koalition zu bilden, die sogenannten extrem populistischen Ränder noch ausgrenzt, also AfD und BSW. Die Zukunft der BSW steht aktuell unter keinen sehr positiven Vorzeichen, muss man dazu sagen, nach den letzten Wochen und Monaten. Auf der anderen Seite ist natürlich die Chance auch groß, dass es dann mit einer sogenannten großen Koalition endet, die diesen Namen eigentlich auch gar nicht mehr verdient, wenn man sich die Wahlanteile genauer unter die Lupe nimmt. Und das Problem ist natürlich auch, dass wenn es darum geht, eine Koalition jetzt in die Wege zu leiten, die auch neue Inhalte setzen kann, die vor allem auch auf die sich anbahnende wirtschaftliche Misere und Krise in Deutschland Antworten liefern kann, dann ist natürlich höchst fragwürdig, ob eine sogenannte große Koalition dazu in der Lage wäre. Und der andere Punkt ist natürlich, ob eine solche Koalition auch in der Lage wäre, Politikgesetze einzuführen, die nach diesem klassischen Rezept ein Teil der sozusagen populistischen Forderungen in produktive politische Inhalte umsetzen könnte, um diese populistischen Parteien dann zu schwächen. Also hier sei zum Beispiel Migration genannt, aber auch Energiepolitik, der Drang, Deutschland, wie gesagt, international wirtschaftlich konkurrenzfähiger zu machen und aufzustellen. Auch das ist höchst fragwürdig. Also eine sogenannte große Koalition, wir wissen, wie das unter Merkel aussah. Das ist dann häufig Schritt für Schritt Minimalpolitik. Und natürlich auch noch nicht ganz zu vergessen, die militärische Dimension, das neue Sicherheitsrisiko, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und dazu die SPD, wo es immer noch sehr viele Anhänger dieser sogenannten Ostpolitik gibt. Und das wird auch der Wahlkampf von Scholz, der sich ja jetzt als Friedenskanzler geriert. Auch das heißt nichts Gutes.
Welche Themen werden in den kommenden Wochen entscheidend sein? Eben die Wirtschaftspolitik, die Energie, die Sicherheit, Russland vielleicht auch?
Davon würde ich ausgehen. Obwohl natürlich auch da, also Merz hat ja zum Beispiel auch letztes Jahr mal ganz laut geäußert und gefordert, dass Deutschland endlich die Taurus-Lieferungen freigibt. Da hört man jetzt von Merz nicht mehr sehr viel zu. Mariam Lau von der Zeit behauptet, wenn man mit Merz privat spricht, dann hat sich da nichts geändert. Nur er möchte jetzt nicht hier Argumente für die Friedenskanzler, für den Friedenskanzlerwahlkampf liefern. Und deswegen hält er sich da etwas bedeckt. Naja, man muss schauen.
Und glauben Sie, dass die Regierung in Warschau den Christdemokraten die Daumen drücken sollte?
Das ist eine gute Frage. Also theoretisch würde ich sagen schon, weil wir wissen ja, wie das ist. Also die Beziehungen zwischen Scholz und Tusk sind grundsätzlich schwierig, komplikationsbehaftet. Manche würden gar sagen eisig, entgegen der Erwartungen. Wenn man sich zum Beispiel mal an die Beziehungen zwischen Merkel und Tusk erinnert. Und Merz ist ja auch jemand, der mehrere Male betont hat, er hat die Außenpolitik von Scholz nicht nur für unzulässige Ukraine-Hilfe, nicht ausreichende Ukraine-Hilfe kritisiert, sondern auch dafür, dass Scholz dazu geführt hat, dass Deutschland isoliert ist in der EU. Das merkt man ja auch daran, dass es so eine Art Verteidigungsbündnis innerhalb der EU jetzt, Bündnis ist vielleicht zu viel gesagt, aber Verteidigungskoalition, an der Polen, Großbritannien, die baltischen Staaten, aber auch die skandinavischen Staaten teilnehmen. Und da ist Deutschland und Frankreich ja nicht dran beteiligt. Und Merz hat ja mehrere Male gefordert, die Beziehungen mit Frankreich, aber auch explizit mit Polen wieder aufzubauen und denen eine viel stärkere Bedeutung beizumessen. Von daher theoretisch ja.
Wir werden mehr in den kommenden Wochen wissen. Und wenn wir jetzt global auf die Lage in Europa schauen, scheint sich die Stimmung zu verändern nach Ungarn suchen auch die Slowaken erneut Kontakt mit Russland. Unklar ist die Lage in Österreich. Auch Frankreich ist alles andere als politisch stabil. Könnten sich pro-russische Narrative in den kommenden Monaten verstärken?
Ja, leider schon. Also es ist natürlich die Tatsache, dass die FPÖ in Österreich kurz vor der Machtübernahme steht. Man muss das so sagen, die FPÖ ist selbst unter den populistischen Parteien oder den pro-russischen populistischen Parteien in Europa eine Art Vorreiter, weil die FPÖ 2016 so etwas wie einen Freundschaftsvertrag mit der Partei Einiges Russland, also der Partei von Putin, unterschrieben hat. Und gut, man kann jetzt sagen, die Bedeutung von Österreich, es ist ein 9-Millionen-Land, ein 9-Millionen-Einwohner-Land, ist jetzt vielleicht nicht so unglaublich groß, aber wir kennen ja auch die europäischen Institutionen und da zählt jede Stimme. Es gibt bei manchen wichtigen Entscheidungen dann auch natürlich das Bedürfnis von Einstimmigkeit. Und von daher, ja, dass überall solche Parteien Aufwind haben, nennen wir auch nochmal Großbritannien, wo Nigel Farage seit einiger Weile immer mal wieder in den Umfragen führt. Nachdem es ja letztes Jahr eben diese Wahl in Großbritannien gab, die viele ein wenig beruhigt hatte. Und ja, auch da wiederum sehen die, steht, also, die Vorzeichen stehen eher auf Unruhe und leider ist das pro-russische Narrativ befindet sich im Aufwind.
Und was bedeutet diese Veränderung für die ukrainische Regierung, aber auch für Länder wie Polen, die an die Ukraine angrenzen?
Naja, also da würde ich doch noch die Bedeutung von Trump etwas der neuen amerikanischen Administration höher einschätzen, wo ich insgesamt auch eher die Prognosen negativ und skeptisch wahrnehme. Aber eine gewisse Unvorhersehbarkeit lässt sich ja auch nicht absprechen, wenn es um Trump geht. Das gilt auch für seine Kommentare in den letzten Wochen und Monaten. Oder auch zum Beispiel die Ernennung von Marco Rubio als Außenminister. Aber wenn erwartungsgemäß die amerikanische Unterstützung weit zurückgehen wird oder man zum Beispiel so weit geht, ein NATO-Beitritt der Ukraine vollkommen auszuschließen, dann können natürlich auch die populistischen Parteien behaupten, dass ihre Politik gar nicht pro-russisch sei, sondern dass es einfach nur außenpolitischer Realismus ist, jetzt wo der größte Unterstützer der Ukraine wegfällt. Und das wäre natürlich ein besonders prekäres und fatales Szenario, denn das Hauptproblem in Europa, das muss man immer noch so sagen, das ist eine gewisse mentale Barriere. Also nicht nur anzuerkennen, dass es wieder Krieg gibt in Europa, sondern dass das mit sich zieht, nämlich starke Armeen aufzubauen, wieder aufzubauen, nachdem diese jahrzehntelang vernachlässigt wurden. Und das bedeutet natürlich auch, dass es dann sehr viel weniger finanzielle Ressourcen für andere Bereiche gibt, wie Sozialpolitik, Gesundheit und so weiter und so fort. Das ist der eigentliche Clou. Die eigentliche mentale Barriere, das ist sozusagen das Tier aus dem Zoo, was wieder in der Wildnis leben muss. Und dazu ist Europa aktuell nicht bereit.
Und wie anfangs gesagt, wird auch 2025 ein sehr, sehr interessantes Jahr sein. Obwohl wir uns in Europa manchmal, das ist mein Gefühl, nach Langeweile sehnen. Patrick Szostak, Pressesprecher und Kommunikationsleiter des Pilecki-Instituts in Berlin. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch und bedanke mich auch bei unseren Zuhörern, denen ich trotz allem ein gelungenes und erfüllendes neues Jahr 2025 wünsche.
Ja, das waren die Themen der Woche aus Warschau. Vielen Dank. Das Gespräch finden Sie auch im Internet unter auslandsdienst.pl. Jakub Kukla, tschüss und auf Wiederhören. Do usłyszenia.
Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache, täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.